sehr verehrte Anwesende, ich muss jetzt so ungefähr so etwas machen, wie wenn man eine Gast, wenn man Gäste gehabt hat, ja, viele Gäste in der Wohnung, und wenn sie dann weggehen, dann muss man jetzt ja so sammeln, also die Abfälle auf dem Boden, und überhaupt, also jetzt ordentlich machen, das möchte ich jetzt ein bisschen tun, und ich möchte damit beginnen, dass wir haben darüber gesprochen, das heißt, ich habe darüber gesprochen, dass diese, so wie sowohl die, Anführungszeichen, die Dörfler, ja, verstehen jetzt das Wort, Dörfler, sind die Behinderten, so heißen sie in Kempel-Zusammenhängen, also sowohl die Dörfler wie auch diese abweichenden Kinder, eigentlich eine Kommunikation haben, eine Kommunikationsfähigkeit haben, die eigentlich zeichenlos ist. Also keine Worte, keine Gebärden, nicht einmal ein Lächeln, kein äußeres Zeichen ist. Und das haben sie deswegen, weil für sie der Wille, Wollen und Fühlen Realitäten sind. Haargenau so wie das, ich habe am ersten Vortrag den japanischen Philosophen Nishida zitiert, wo er darüber spricht, dass die Welt, so wie man sich das vorstellt, sagen wir als Physiker oder als halbwegs normaler Mensch, das sind wir, dass die Welt Begrifflichkeiten mit Begrifflichkeiten auffassbar ist, das ist eine Illusion. Sie besteht aus Fühlen und Wollen, das kann ich Ihnen sofort auch beweisen, weil jede Sinnesqualität kann zum Fühlen führen und stammt aus dem Fühlen. Das Kind ist total Sinn, nicht Sinnesorgan, aber Sinn. Und dieser Sinn, dieser Ursinn beim Kind, das heißt fühlen. Deshalb, wenn das Kind Kleinkind sprechen könnte, könnte es nicht sagen, ob es hört oder sieht oder schmeckt oder tastet und so weiter. Denn alles das mündet hinein ins Fühlen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wenn ich jetzt etwas Ihnen sagen will, dann beginnt das irgendwo in einem Willen, und ich formuliere ja nicht für den Willen, das will ich jetzt sagen, denn dann ist es schon gesagt, innerlich zumindest gesagt, sondern schon im Willen, schon in diesem Keim, was ich sagen will, Sprechintention nennt man das, ist alles schon drin. Und dann kommt dieser Kommunikationswille, aus dem wir bestehen, ja, der kommt ins Fühlen, und deshalb kann ich haargenau fühlen später, ob ich das gesagt habe, was ich wollte ursprünglich, oder es ging ein bisschen schief und daneben. Ja. Und dann kommt erst, dass ich jetzt mal eine Sprache wähle. Das natürlich, ich habe nicht vor jedem Satz, mache ich so, ja, welche Sprache soll ich das jetzt sagen? Sondern jetzt ist deutsche Sprache an der Reihe, und jetzt kommt alles in die deutschen Worte und womöglich in die deutsche Grammatik, was nicht immer stimmt, aber Sie verstehen es auch so. Also das ist ein ganz langer, komplizierter Vorgang, der aber blitzschnell vor sich geht, nämlich deswegen, weil das gar nicht in der Zeit, dieses Nacheinander, das ich jetzt, ich habe es so nacheinander erzählt, Aber im Geistigen gibt es nicht Zeit, sondern da ist alles zugleich. Wenn wir es erzählen, müssen wir es natürlich schon, die Worte kommen nacheinander. Ja? Und deshalb erscheint dieser ganze Prozess, als ob das irgendwo beginnt und dann kommt das und dann kommt dieser Schritt, jener Schritt. Das ist alles Quatsch, das ist zugleich. Und trotzdem ist das eine früher als das andere. Das sind Widersprüche, die für jeden Zen-Meister Kleinigkeiten sind. Also solche Widersprüche, das ist ihr Gebiet. Ja? Für uns, wenn wir so bürgerlich denken oder proletarisch denken, egal für mich, dann erscheint das so im Nacheinander. Jetzt fällt mir aber etwas ein, nämlich dieser Titel des Vortrages, das beruht auf einem Druckfehler. Mein Vorschlag war, wie die Kinder kommunizieren, nicht wie sie konzentrieren. Weil wir können auch über die Konzentration der Kinder sprechen. Ich möchte das auch tun, weil das auch das ist interessant, nicht nur als Wissen, sondern praktisch, weil darauf beruhen, auf diese Konzentration der Kinder beruhen ja alle möglichen Diagnosen, die wir stellen für diese Kinder, dass sie sich nicht konzentrieren können und so weiter. Also das ist ein großes Thema. Aber ich möchte zurückkommen, weil für sie Fühlen und Wollen Wirklichkeiten sind, deshalb können sie kommunizieren ohne Zeichen. Ja? Einfach, und das können alle Schwerautisten tun, wie das ja mehrere hier auch erwähnt haben und nicht nur ich, sondern die können das, weil für sie, was wir fühlen und wollen, auch für Kinder, auch für diese Sternkinder, das ist Wirklichkeit. Das ist nicht etwas, was so, für uns ist das, ja, es ist irgendwo vielleicht da, versteckt und so. Für sie ist das, weil sie offen sind hier, ja, und nicht nur hier natürlich, das ist so eine Gebärde, sie sind offen, da kann man nicht sagen, wo, wieder, weil da auch im Geisten kein Raum ist, deshalb können wir nicht sagen, wo sie offen sind, sie sind offen. Und das bedeutet, sie, ihre fühlende und wollende Aufmerksamkeit ist nicht größtenteils, wie bei dem sogenannten Normalen, gebunden an die Leiblichkeitsempfindung. Deshalb bleiben sie mehr offen. Im Fühlen, im Wollen. Und ich habe das erwähnt, das ist nicht der Wille, der von uns ausgeht, sondern der Wille, womit wir etwas empfangen. Also ein prägbarer, man könnte sagen, reiner Wille, Steiner nennt das so, reiner Wille, prägbarer Wille, nicht vorgeprägt ist, ich will dies oder das, sondern mit der Gebärde, wie wir sagen, dein Wille geschehe. Das tun wir bei jeder Sinneswahrnehmung, diese Gebärde. Und deshalb sind die Sinneswahrnehmungen so stur. Also wenn ich jetzt zum Beispiel deine Jacke blau sehen versuche, ich strenge mich ganz an, es geht nicht, also wenigstens bei mir geht es nicht. Ich sehe immer, dass es rot ist. Ja? Ich kann gegen diesen Willen, der aus einem Gegenstand kommt, als Sinnesqualität, gegen den kann ich nicht mit meinem Willen irgendetwas erreichen. Ja. Also, das geht auf anderen Gebieten, manchmal illusorisch, aber auf diesem Gebiet nicht einmal illusorisch. Nicht einmal, also dass ich deine Bluse jetzt grün sehe, strenge mich so an, aber sehr stur, diese Sinnesqualität.
Vorstellen kann man sich.
Vorstellen, sehen, vorstellen. Vorstellen kann man sich alles natürlich. Ja, das wäre noch schön, wenn wir nicht einmal vorstellen könnten. Gott sei Dank können wir alles Mögliche vorstellen. Wir tun es auch. Ja, da sind wir ganz große Meister. ganz besonders, das habe ich auch schon erlebt, was uns selbst betrifft, da stellen wir alles Mögliche vor. Ja, also da toben wir uns aus, was ja, so negativ und positiv, auch negativ. Glauben Sie nicht, dass jeder sich so auf einen Thron sich vorstellt, sondern sehr viele Leute stellen sich, naja, ich will nicht sagen wo, aber stellen sich ganz umgekehrt als klein und unbedeutend. Sie müssen nur den Thomas von Kempis lesen, ja? Ich der Wurm. Na, bitte. Also das ist schon auch was, also ganz religiös sich erniedrigen. Auch eine Vorstellung, und viele tun das, die glauben, ich bin nichts. Das ist eine der Probleme bei diesen Kindern. Auch, weil sie nicht so sind wie die allgemein Behinderte, das, ich meine damit uns, ja? Die allgemein Behinderte, nicht hier, da draußen wieder die Leute, meine ich, ja? Weil sie nicht so sind, dann sind sie andauernd meistens von der Umgebung frustriert, und dann stellen sie sich vor, dass sie minderwertig sind. Ja. Weil ich kann noch immer nicht lesen und, ja, und immer nicht schreiben, außerdem kann ich auch nicht rechnen, ja, und weiteres, was ich nicht kann. Ja, und da fühlen sie sich, ja, sie stellen sich nicht auf den Thron, sondern, sagen wir, unter den Thron. Ja. Stellen Sie sich vor, das gibt es auch. Nun, ich muss jetzt wählen, was jetzt kommt. Ich möchte vielleicht über Sehen und Hören etwas sagen, weil das scheint mir sehr wichtig zu sein. Diese zwei Sinneswahrnehmungen, ganz ordentlich normale Sinneswahrnehmungen, haben einen riesen Unterschied in Bezug auf Anwesenheit. Wir sehen nie, ja, wir sehen, ich sage das wieder mit den Worten von Scaligero, das war ein sehr großer Anthroposoph, also die nicht kennen würden, es gibt jetzt, ich glaube, 6 Bücher auf Deutsch von ihm, von den 30 einige Bücher, die er geschrieben hat, und der hatte den Ausdruck geprägt, wir sehen das Gesehene. Das heißt, wir erfahren nicht das Sehen, sondern immer schon, wenn es fertig ist, das Gesehene. Ist das verständlich, bitte? Ja. Nie den Prozess. Sind Sie gewahr, wie Sie sehen? Wenn Sie sehen, das Sehen produziert immer ihr Produkt, sein Produkt, und das nennen wir Sehen. Das ist nicht das Sehen, das ist das Gesehene. Zen-Meister sagen das einfacher, sie sagen, das Sehen ist nicht Sehen. Nämlich, wenn es schon gesehen wurde, dann ist das Sehen aus. Ja, dann hat es keine Rolle gespielt. Und deshalb ist es nicht. Das ist immer, was wir sehen, das ist immer Vergangenheit. Und wenn wir jetzt das Hören beobachten, bitte beobachten Sie es jetzt. Ich gebe Hörbares von mir. Jetzt. Sie müssen, wenn Sie hören, sind Sie immer anwesend. Solange Sie hören, sind Sie anwesend. Sobald ich aufhöre zu sprechen und sie kehren sich ab vom Hören, sind sie wieder in der Vergangenheit. Aber solange sie hören, müssen sie da sein. Das ist ein Riesenunterschied und erklärt auch, warum einige tiefere Denker das Hören als das Geistigste, den geistigsten Sinn betrachten, gerade deswegen, weil wir da anwesend sein müssen. beim Hören. Und das ist auch jetzt die Ursache, dass wir so viel gesprochen haben über die Sprachorgane, die einzigen Organe, die beim Hören schon nachmachen, nicht das Gehörte, sondern wie man das Gehörte produziert. Verstehen Sie? Wir machen das sofort nach. Deshalb können wir auch, wir haben es ja probiert, als ich mit heiserer Stimme begann zu sprechen. Ja, dann machen Ihre Sprachorgane sofort mit. Und Sie helfen mir. Nach einer halben Minute helfen Sie mir, mich zu räuspern. Und da hat der Steiner etwas darüber gesagt. Ja, das werde ich Ihnen vorlesen, weil es interessant ist. Nicht, weil ich denke, dass Sie mir nicht glauben, also dass Sie da unbedingt eine Autorität, Sie sind ja nicht autoritätsgläubig. Ja? Alle sind nicht autoritätsgläubig hier. Und nichtsdestoweniger lese ich das doch vor. Für alle Fälle. Ja? Also, das ist jetzt GR 107. Das ist geisteswissenschaftliche Menschenkunde, zufällig weiß ich den Titel. Und das ist der 8. Dezember 1908, Seite 137. Wir können da nachlesen. Für das äußere Wahrnehmen ist es nicht bemerkbar, aber für das innere Leben ist es sehr deutlich, auffällig sogar, dass von einem, der nur zuhört, alles mitgemacht wird, was der andere tut, sogar die Bewegung der physischen Stimmbänder werden nachgeahmt und der Zuhörende spricht das mit, was der andere sagt. Wenn Sie sich dies, jetzt kommt ein bisschen weggelassen aus dem Text, wenn Sie sich dies, was als ein letzter Rest geblieben ist vom Mitleben der Umgebung, nun im ausgiebigsten Maße denken, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie der Mensch in alten Zeiten mit seiner Umgebung mitlebte und empfand. Da war zum Beispiel das Nachahmungsvermögen der Menschen ganz grandios ausgebildet, und wenn der eine Bewegung machte, so machten alle sie durchaus mit. Das ist für dich ja sehr interessant. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum Herr und auch andere Leute, die sich damit befassen, so auf die Körperbewegung bestehen. Nämlich, was die Sprachorgane jetzt machen bei Ihnen. Sie ahmen mich nach, ja, Miniatur und homöopathisch, aber auch mit meinem ungarischen Akzent, das ahmen Sie auch nach. Das spüren Sie nicht, aber die Sprachorgane können nichts anderes tun jetzt, als nachahmen, wie ich spreche, als ob Ohr und Sprachorgan ein einziges Organ wäre. Und das war in der Geistigkeit einmal so. Und was jetzt der Steiner hier gesprochen hat, das ist ein Vortrag, das ist so, dass eigentlich war, das habe ich erwähnt, eigentlich war die ganze Leiblichkeit einmal Instrument für Kommunikation. Nichts anderes. Also nicht dafür da, dass wir, sagen wir, Ping-Pong spielen oder Karten spielen, ganz unschuldige Sachen erwähne ich jetzt, sondern dazu da, dass der Mensch sich ausdrücken kann, auch wenn schon einmal die stille Kommunikation Deutschsprachige Autisten haben ein Wort geprägt für das, die sagen leise Kommunikation, aber es ist nicht leise, sondern stumm. Stumme Kommunikation verloren geht. Sturm von Babel, da ging es verloren. Ja, da ging diese stumme Kommunikationsmöglichkeit verloren. Da blieben die Volkssprachen und dann konnten die Völker einander nicht mehr verstehen. So schlau war das. Ja. Aber das sind die mythologischen Bilder, die diese Prozesse beschreiben in der Sprache der Mythologie. Ja. Man könnte jetzt ein Seminar machen, was der Turm bedeutet und so. Uninteressant. Für mich wenigstens uninteressant. Was interessant ist, ist, dass eigentlich der ganze Leib Nachahmungsfähigkeit hat. Der ganze Leib, nicht nur das. Hier blieb es, wie der Stein gesagt, das ist der letzte Rest, der geblieben ist. Aber eigentlich ist das Beste war, was du mit diesen Stäben das gemacht hast. Ja. Da war es ganz plastisch, was der eine macht, das muss der andere mitmachen, sonst fällt der Stab herunter. Ja, und ungefähr so kann man sich vorstellen, wie die Menschen aufeinander gewirkt haben, ohne Stab. Jetzt muss man den Stab weg und dann bleibt nur das. Ja. Und ich habe einmal in Amerika erlebt, eine Art von einen Eurythmisten, einen Mann, der mit mir Eurythmie gemacht hat auf diese Weise. Also dass unsere Hände einander nicht berührt haben, sondern so, ja, das ging. Ja. Da muss man ein bisschen sich von diesem, ja, wie soll ich das ausdrücken, von der Schachtel herausheben. Schachtel ist das. Ja, ungefähr. Das heißt, dass man im Voraus fühlt, was der andere machen will. Und da wird der Wille, ja, da wird dieser Wille, mit dem einer eine Bewegung macht, plötzlich für mich Realität. Ohne Stab. Der Stab ist nur zufällig da. Das muss gar nicht da sein. Ich kann es auch ohne Stab machen, diesen Tanz, was du vorgeführt hast. Also da sind, und jetzt kommen wir zur Wirklichkeit der Körperbewegung. Und das ist jetzt ein unendliches Gebiet, aber haben Sie keine Angst, ich werde nicht unendlich lang sprechen. Obwohl ich es gern tue, aber ich mäßige mich da, ja, also das, weil da versteht man eigentlich sehr vieles, wenn man alles dies bedenkt und beherzigt, dann versteht man einerseits, wie war das in alten Zeiten, was heißt jetzt diesbezüglich der sanfte Wille, was heißt das, und man wird auch gewahr, dass wir selber, so wie Sie hier sitzen und ich hier stehe, in einem noch ganz anderen Zusammenhang drin sind, alle miteinander, als was wir durch die Ohren hören. Da denken Sie, Ihre Sprachorgane machen das nach, was ich sage. Und was ich sage, das Erklungene, hat keine Ähnlichkeit mit dem, was Ihre Kehle macht. Verstehen Sie das? Es ist etwas anderes. Sie hören hier Laute und Töne und Stimme, und Ihre Kehle könnte sofort das produzieren. Und was die Kehle macht, diese Bewegungen, was haben Sie damit zu tun? Nichts anderes, dass ich es auch mache. Und was meine Kehle macht, Sie ahmen ja eigentlich nicht das nach, was Sie hören, sondern das, was meine Kehle macht. Ja, und wie ist das möglich? Verstehen Sie? Das heißt, wir können entdecken, dass wir andauernd miteinander ziemlich verbunden sind, nur ist das nicht bewusst, ich würde sagen, nicht unbewusst, sondern überbewusst, weil das eine Fähigkeit ist. Und was Fähigkeit ist, ist überbewusst. Was eine Gewohnheit ist, das ist unterbewusst. Das kann man ganz einfach so darstellen. Aber wenn Sie nach Gewohnheiten hin zuhören, ja, da werden Sie mich nicht verstehen. Zum Teil, weil ich Unerwartetes sage. Größtenteils, ja, das müssen Sie doch zugeben. Ohne dass ich da darauf stolz wäre. Aber das sind Sachen, die ich eigentlich kaum noch, ich habe sie nie geschrieben, bis jetzt. Kommt im nächsten Buch, weil Sie lesen das schon jetzt. Also dass da ein allgemein, nicht nur bei diesen Kindern, sondern allgemein ist da ein Netz oder ein Netzwerk von Beziehungen, ich sage absichtlich nicht Energien, weil ich das hasse, das Wort, weil ich Physiker bin, deswegen nur. Ich weiß, das hat mit Energie nichts zu tun, wie wir es in der Physik haben, sondern ja, das ist dieselbe Frage, die ich behandelt habe im ersten Vortrag. Wie ist das möglich, dass der Geist diese Bewegung machen kann mit dem Arm, das aus Stoff besteht? Wie ist das möglich? Und ich kann das machen. Ich kann alles Mögliche machen mit meinem physischen Leib, der ich nicht physisch bin. Ist das möglich? Ich habe Ihnen erwähnt, ja, der Magnet kann das auch. Die Gravitation kann das auch. Nur die Gravitation ist so ein eingefrorener Wille. Die Gravitation kann nur eines. Und weil ich nicht ein eingefrorener, noch nicht ein eingefrorener Mensch bin, ich kann mit meinem Willen im Hinblick auf meine Leiblichkeit alles Mögliche machen, die blödesten Gebärden. Ja, was ich will. Ich bin so geschickt. Aber das ist natürlich, wenn ich das, sagen wir, mit dem Klavier, mit dem Flügel machen könnte, wenn ich sage, jetzt geh ein bisschen weiter, so, und es ginge, dann hieß es Magie. Ja? Wenn ich es mit meinem eigenen, meine Magie ist auf meinen eigenen Leib beschränkt, so kann man das sagen. Aber ich bewege jetzt das, also wenn ich spreche oder wenn ich kommunikative Gebärden mache, zum Beispiel so zeige, was eine sehr gefährliche Gebärde ist, wie das Hartwig weiß, der da hinten sitzt, von dem habe ich gelernt, was der sanfte Wille ist überhaupt. Ja, er weiß, wie gefährlich das ist, weil ich mit dieser Gebärde einen 3 starke Männer wegschieben kann, was sie auch machen. Einfach, wenn die so zeigen. Wenn sie dazwischen sie sich zeigen auf dieses, wie heißt das, dieses Gerät? Das ist ein Turmgerät.
Ein Kasten.
Wie?
Ein Kasten.
Kasten?
Ja.
Ja. Wenn ich auf diesen Kasten zeige und jemand steht da dazwischen, der fliegt weg, wenn ich so mache. Was für einen Widerstand er auch leisten will. Wir haben das einmal mit 3, erinnerst du dich, in Spanien waren 3 viel größere Männer als ich, einer war er und 2 noch. Ich habe so gemacht und also die Magie geht manchmal weiter als man denkt. Nun, die ganze Geschichte ist aus einem Gesichtspunkt interessant und das ist mein Hauptanliegen in dieser Stunde. Manchmal habe ich andere Hauptanliegen, die wechseln, aber jetzt dieses. Und weil das alles, was ich jetzt gesprochen habe, das geht mit dem sanften Willen Man kann nie den harten Willen da einsetzen in diesen Sachen. Ja. Kommunikation, kommunikative Gebärden geschehen nur mit dem sanften Willen. Das ist geblieben, weil wir einmal, das könnte ich jetzt Ihnen vorlesen, auch von Steiner, weil wir nämlich einmal in der geistigen Welt nur aus Kommunikation bestanden haben. Wissen Sie, da können wir gar nichts anderes tun. Denken Sie, ja, dass wir haben keine Hände, wir haben keine Nase, wir haben keine Kehle, wir haben keine Beine, also wir können nicht Fußball spielen zum Beispiel, weil wir keine Beine haben. Wir können nichts anderes dort machen, als miteinander kommunizieren, und zwar stumm, weil wir auch keine Sprachorgane haben. Und dieses jetzt, was wir hier Kommunikation nennen, das ist dort Sein. Ist das verständlich? Hier können wir alles Mögliche machen. Wir können unsere Schädel kratzen. Dort haben wir keinen Schädel und nichts, womit man es kratzt. Also tun wir es nicht. Was bleibt? Nur die Kommunikation bleibt. Das ist jetzt ein bisschen so Humor. Aber das ist unser Wesen. Doch der Steiner beschreibt das so, da sagen wir uns. Und daraus bestehen wir. Und wir sagen nicht natürlich, also ich heiße Dr. Kühlewind, das sagen wir nicht. Ja, weil wir dort gar nicht Kühlewind heißen, also ich sicher nicht. Sondern wir sagen unser Wesen aus. Also den Namen, den einzigen Namen, der auf diesem weißen Stein steht, welcher in der Apokalypse beschrieben ist. Dass ein jeder bekommt einen weißen Stein, worauf sein Name ist. Und das ist natürlich die Individualität. Sie können sagen, die Mission schon. Ja. Deshalb ist auch dieser Name nicht beschreibbar. Weil nicht beschreibbar, ein Mensch ist nie beschreibbar mit Worten. Ich möchte das mit goldenen Lettern verschiedenen Institutionen am Eingang anbringen, weil wir sind sehr geneigt, die Menschen beschreiben zu wollen, mit Worten. Worte sind immer allgemein, der Mensch ist einzigartig, also geht's nicht. Und das Schönste ist dabei, wenn man sich einen großen Beschreibkünstler, das in der Beschreibung so schön heute Morgen gesprochen, dass es viel besser ist zu beschreiben als erklären. Und große beschreibende Künstler, die nennen wir Romanautoren. Und nehmen wir einen ganz guten Roman, sagen wir, naja, ich lese jetzt eben Don Quixote. Don Quixote, nehmen wir den Cervantes. Wenn ich das Buch lese, ich habe am Ende, ja, habe ich eine Gestalt vor mir, wie was für ein Mensch der war, dieser Held. Und ich habe vielleicht von seinem von seinem Diener, ja, der Sancho Panza, was für ein Mensch der war. Aber jetzt gebe ich das Buch her und er liest es auch und ich bin total überzeugt, wobei wir uns sehr gut verstehen, so, dass er einen anderen Don Quixote und einen anderen Sancho Panza herausliest aus dem Buch. Und wenn das nicht so ist, dann ist das kein gutes Buch. Ist das verständlich? Wenn eine Gestalt so eindeutig ist, ja, dass wir das beide so wahrnehmen, dann ist der Autor nicht in Ordnung. Dann ist das kein guter Roman. Warum? Weil ein guter Romanschriftsteller weiß haargenau, dass man, wenn man einen Menschen genau beschreiben will, dann muss man ihn sehr ungenau beschreiben. damit da Platz wird für anderes. Platz wird für den Leser, dass er individuell seinen Don Quixote und seinen Sancho Panza vorstellt. Ja, du hast ja gesagt, vorstellen können. Ja, und das ist notwendig. Also wenn ein Romanheld eindeutig ist, dann heißt das, das ist ein Krimi. Ja, es gibt geistige Krimis, glauben Sie mir das, ja? Wo alles, wo sagen wir, es gab solche Romane der große Eingeweihten, und das waren geistige Krimis. Der war ganz eindeutig. Ja? Keine Kunst. Ein Mensch kann nie eindeutig beschrieben werden, weil er frei ist und er kann sich in jedem Augenblick ändern. Auch wenn das manchmal unwahrscheinlich ist. Meistens ist das unwahrscheinlich, dass wir uns ändern, aber nicht unmöglich. Ja? Und wir können Überraschungen erleben, ganz große Überraschungen, dass ein Mensch, der, sagen wir, na, was für Alter soll ich nehmen, 75 Jahre lang keinen eigenen Gedanken gehabt hat. Nur immer wiederholt, was er gelesen hat und was er gehört hat, ja, und was er so zitiert, ja, keinen einzigen neuen eigenen Gedanken. Ja, aber am 76. Geburtstag kann ihm doch etwas Neues einfallen. Das kann man nicht ausschließen. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Bei manchen geht es schon viel früher nicht mehr, bei manchen geht es erst recht, wenn sie so alt werden. Also, sanfter Wille. Unser großes Problem war in diesen Tagen, nicht nur in diesen Tagen, sondern überhaupt, was sollen wir mit unseren abweichenden, neuartigen Kindern eigentlich tun? Ich habe dieses Dilemma so geschildert. Ja, wenn wir sie auf die Erde holen, ja, das heißt die Autoperzeption stärken, das Mich-Empfinden stärken, das können wir, zum Teil können wir es ganz gut, dann so oder so geht die Offenheit zurück. Das heißt, wir, ich mache immer so, könnt ihr auch so machen, hier offen, ja, fühlen offen, dann geht diese Offenheit zumindest, wird sie beschränkt, sie schrumpft. Das wollen wir wieder nicht. Also dann, wie kann man sie auf die Erde holen? Und dann, jetzt muss ich Ihnen etwas erzählen. Nämlich, wenn Sie alte Kulturen anschauen, und das kann man, da ist große Literatur und gute Literatur, besonders in der deutschen Sprache, da werden Sie sehen, dass diese Menschen, die technologisch nichts waren, also wo das die größte technologische Errungenschaft war, ein Beil aus Stein, sowas, also das war das Top. Erstens, sie könnten überleben im Urwald. Ich bin immer ganz sicher, dass wenn wir jetzt versetzt wären in einem Urwald, ja, also sagen wir alten Urwald, wo noch Dinos sind und solche Ungeziefer, ja, große Ungeziefer sind, und wir hätten nicht einmal ein Taschenmesser, ja, sondern nur diese alte Technologie, also so, wie sagt man das?
Feuersteine.
Ja, Feuersteine und so weiter. Glauben Sie, wir könnten überleben? Glauben Sie das wirklich? Ich bin sicher, dass es nicht der Fall wäre. Der erste Skorpion würde mit uns. Brauchen wir gar nicht so ein großes Ding, wie die damals gelebt haben, geflogen sind und mit so einem riesen Schnabel. Ja, ein einfacher Skorpion würde uns den Garaus machen können. Und diese Menschen haben überlebt. Und dann waren sie sehr geschickt. Sie waren, man könnte doch nicht sagen, sie waren so ausgeflippt, wie manche sich spirituell fühlende Menschen, die gar nicht den Boden berühren, sondern so halb Meter über den Boden herum schweben. Ja, wir sagen, sie sind ein bisschen ausgeflippt, naja, aber eigentlich sehr geistig, ja, so, Boga Boga, erinnern Sie sich, das. Die waren nicht so, also das kann man doch nicht sagen, dass so ein Mensch, der in einer Höhle gelebt hat und ja, mit einem, Keule, mit Keule herumgeschlagen hat, damit er seinen Bär oder etwas für die Familie verdient, ja, so, dass die nicht auf der Erde waren. Verstehen Sie das? Die waren absolut auf der Erde. Absolut. Wir sind viel weniger erdgebunden, als die waren. Ja, und haben Sie den harten Willen benutzt? Glauben Sie das? Dazu braucht man nämlich, zu den harten Willen braucht man die Egoität, das Mich-Fühlen, das braucht man. Und das haben sie geradezu viel in einem viel wenigeren, kleineren Maß gehabt, verglichen mit uns. Sie haben sich nicht so im Leib gefühlt, sie haben alle diese Sachen als Ritual, das heißt kommunikativ, das heißt, mit dem sanften Willen gemacht. Sie haben mit dem sanften Willen Keramik gemacht, sie haben mit dem sanften Willen Metallurgie gemacht, ja, und zwar stramme Metallurgie. Und glauben Sie mir, auch die Kämpfe sind mit sanftem Willen geschehen, wie heutzutage die japanischen Kampfkünste, die den sanften Willen nicht nur bevorzugen, sondern unterrichten, weil das viel effektiver ist. Also man kann sagen, es war eine Zeit, alte Kulturen, wo größtenteils der harte Wille gar nicht da war. Das Mich-Fühlen, dieses, ja. Wenn ich sage, wo bist du, dann sage ich, hier irgendwo, ja, hier. Diese Körperempfindung gar nicht da war. Die haben überlebt, die haben Riesenbaute gemacht, ohne Berechnung. Die haben Akupunktur und was weiß ich, wie viele medizinische Methoden und Stoffe, medizinische Stoffe gefunden, ohne analytische Naturwissenschaft. Also die waren fest auf der Erde. Vielmehr würden Sie zum Beispiel, wenn ich Ihnen eine unbekannte Pflanze, eine Blume, noch so schön zeigen würde, jo, die Sie nie gesehen haben, ja, ich würde sie irgendwo aus Afrika bringen. Ja. Sagen Sie mir bitte, ist das giftig oder nicht? Ja, würden Sie das wissen? Ja, Sie müssten es probieren. Es wäre vielleicht tödlich. Ja. Aber die wussten es. Und bis heute wissen Indianer das. Ganz auf der Erde. Ja? Und sie haben die ganze Zeit lang den sanften Willen gebraucht. Folgerung. Jetzt kommen diese Kinder, die, ja, ich habe schon weggewischt, also die auf dem aufsteigenden Ast der Parabel sind, offensichtlich, weil sie immer an größerer Anzahl kommen. Würden sie Nachzügler sein, atavistisch, ja, da würden sie immer weniger werden. Aber sie kommen in einer immer einer größeren Anzahl von Jahr zu Jahr. Von Jahr 5 nach Jahr 5. Und diese sind darauf eingestellt, zunächst, weil sie viel weniger zu sind, nicht so stramme Autoperzeption haben, Körperempfindung heißt das auf Deutsch, ja, die sind auf den sanften Willen eingestellt. Das heißt, damit man auf Erden ist, braucht man eigentlich nicht unbedingt den harten Willen. Das haben wir gesehen an den alten Kulturen. Die waren ja auf der Erde. Das kann man nicht sagen. Also, wenn sie so mit einem Bären, einem Grizzlybären gekämpft haben und den konnten sie besiegen, da kann man nicht sagen, ach, die waren gar nicht auf der Erde, die schwebten nur so. Ja. Oder wie in Afrika in manchen Gebieten bis heute ist, damit ein junger Mann zum Mann reift, da muss er mit einer Lanze einen Löwen erlegen. Verstehen Sie das? Können Sie das bitte? Meldet sich, wer das unternehmen will, wollte, ja? Melden Sie sich ruhig. Kein Getümmel. Und die müssen das machen. Kann man sagen, die sind nicht auf der Erde, sie sind schweben irgendwo, ja? Und das machen sie auch mit dem sanften Willen. Also das ist, was ich sagen will, es ist durchaus möglich, absolut auf der Erde zu sein, Erdenmensch zu sein, nicht herumschweben, nicht ausgeflippt sein, mit dem sanften Willen. Die Frage ist, was ist die Bedingung dazu? Wie ist schwierig? Nämlich, das kann nur dann sein, wenn alle Betätigungen hier auf Erden Sinn haben. Nicht einfach nützlich sind, sondern Bedeutung haben. Das heißt, kommunikativ sind. Dann kann man so ein Leben verwirklichen. Und hier ist unser Problem. Nehmen wir an, ich bin ein großer Zauberer, Merlin. Und ich könnte jetzt zumindest einen Teil dieses Kontinents, sagen wir die Schweiz, ja, sympathische Landschaft, ich würde die so verzaubern können, dass hier alles, was am Alltag geschieht, das Essen, das Verdauen, das Liebesleben, was noch, was machen wir noch? Auch, na ungefähr, habe ich es erschöpft. Dass das Ritual ist, verstehen Sie, einen ritualen Sinn hat, wie das bei diesen alten Kulturen der Fall war. Wenn ich das tun könnte, nur so dieses, wie heißt dieser Kanton?
Basel.
Nur, wir beschränken uns. Nur Kanton Basel würde das, dieser Zauber unterliegen. Da könnte das Leben Sinn haben, das heißt nicht nützlichkeitsorientiert sein, sondern sinnorientiert sein. Und in diesem Fall wäre alles tun sinnvoll, kommunikativ und deshalb möglich mit dem sanften Willen. Und das wäre das Paradies für diese Kinder. Verstehen Sie das? Wenn Sie nicht verstehen, können im Nachhinein in der Fragezeit nachfragen. Aber das ist eine Vision, das ist eine Utopie. Aber, ja, es ist eine, wir haben gesagt, dieses ganze Phänomen ist Menschheitsgeschichte, was hier passiert, dass diese Kinder kommen zu uns. Ja, das ist Menschheitsveränderung, Menschheitsgeschichte, Und diese Utopie, die ich jetzt so ein bisschen humoristisch nenne, aber das war ernst. Dieser Humor war jetzt ernst. Ja. Also Ihnen vorgestellt habe, ja. Ich habe auch Vorstellungsfähigkeit, dass das vorgestellt habe, das wäre eigentlich auch Menschheitsgeschichte, wenn wir das könnten. Ich weiß, dass wir das nicht können, trotzdem ist das Bild da und dann wäre die Frage gelöst, nämlich unsere Frage, wie kommen diese Kinder auf die Erde? Dieses Problem ist für uns das Problem, weil wir denken, auf die Erde zu kommen, das kann man nur mit dem harten Willen, so dass man dieselbe Autoperzeption, das heißt Körpergefühl, Leiblichkeitsgefühl hat, wie wir haben, anders geht das nicht. Aber jede alte Kultur zeigt, dass man das kann. Ja? Die Griechischen, haben Sie schon griechische Vasen gesehen? Ja? Haben Sie das, diese Pracht, ja, die ja 2.500, 3.000 Jahre alte Sachen sind und immer noch vom Geist glänzen. Auch wie die ursprünglichen griechischen Statuen ein Licht um sich haben, wie die Kopien nicht haben. Ich konnte, als ich in Rom gelebt habe, in den Museen konnte ich haargenau wissen, was ist Kopie und was ist Original, weil das Original, das strahlte oder glänzte, das hatte einen Glanz von innen und die Kopie nicht. Ja. Und denken Sie, jetzt könnte man diese Art von Kultur verwirklichen. Nur Kant und Basel. Ja. Da wäre die Sache gelöst. Die Kinder kommen auf die Erde und sie müssen nicht zu sein deswegen. Das ist Menschheitsgeschichte. Ja. Das ist eigentlich auf diesem aufsteigenden Ast der Parabel, der ja nicht nur von Steiner stammt, er hat das sehr betont, da könnte man ohne weiteres sage ich, man könnte sich vorstellen, dass man absolut auf der Erde bleibt, ohne die falsche Seite dieses irdischen Seins auch mitmachen zu müssen. Ich meine mit der falschen Seite die Aggressivität, die Egoität. Egoität beherrscht unser Leben. Fertig. Sie brauchen, ich will da nicht argumentieren, wissen Sie alle. Ja? Und die wurde auch noch heilig gesprochen in unserer Kultur. Das ist das Richtige. Also so. Also es geht zurück auf, wenn ich mich nicht irre, dann auf Hobbes. Hobbes, das ist ein englischer Philosoph, der hat gemeint, der Mensch ist schon so geboren, egoistisch geboren, das ist eine einzige Instinktivität. Ja. Gleicher Zeit war ein anderer Shakespeare, der hat gesagt, ach nein, der Mensch ist eigentlich gut, das hat auch Rousseau so gesagt, Mensch ist eigentlich, seine tiefste Instinktivität ist Mitleid. Schon eine andere Ansicht. Aber wir leben so heute, als nur das Leben nur unter der Fahne der Egoität möglich wäre. Verstehen Sie? Und wer das nicht, wenn jemand nicht so ist, sagen, etwas stimmt bei ihm nicht. Ja, der Großinquisitor, diese Erzählung von Dostoevsky, ja, das ist ein glänzendes Beispiel dafür, dass für den dort geschilderten Großinquisitor schon der Herr nicht in Ordnung war. Ja, also, wir wollen dich nicht. So, das, dieses, also für mich war das meiner Jugend und meinem Alter beides, war diese Erzählung ja wie ein Wappenbild für unsere Zivilisation. So sehen wir aus. Wir wollen das nicht. Das ist jetzt natürlich, was ich Ihnen geschildert habe, wie gesagt, ist eine Utopie. Es ist mir sehr klar, dass wenn man das auch, ich werde es einmal schon in Schrift machen, da wird es wissenschaftlicher sein. Man kann das absolut wissenschaftlich vortragen, nur nicht in der Kürze. Wird es auch nicht viel ausmachen, das ist meine fröhliche Verzweiflung, dass ich das weiß. Aber immerhin, man muss es probieren. Man muss diesen Gedanken durchdenken. Einmal war hier eine Menschheit, die war nicht egoistisch, die hatte nicht diese dicke Haut, ja, wo wir uns in der Haut fühlen und uns abtrennen von der Welt, von dem Bewusstsein des anderen Menschen. Was ich gesagt habe am Anfang, dass wir miteinander doch verbunden sind, ohne zu wissen, ja, ohne zu wissen, ahmen Sie meine Sprachorgane nach. Vergessen Sie das nicht, auch wenn Sie das nicht fühlen. Ja. Also da ist ein, ja, wie soll ich das sagen, das sind Beziehungen, die nicht messbar sind, nicht physisch sind, nicht chemisch sind, nicht magnetisch sind, nicht Gravitationskräfte sind. Trotzdem ist das da. Ja, das darf man nicht vergessen. Und dann kann man vielleicht verstehen, wie so eine alte Kultur gelebt hat. Und es ist ein Unterschied natürlich, und das brauche ich Ihnen gar nicht zu sagen. Diese Menschen waren unter Führung und sie waren nicht selbstbewusst, abgesehen von dem Priesterkönig und ähnlichen Auserwählten, die waren selbstbewusst. Wenn wir das verwirklichen könnten auf dem aufsteigenden Ast, dann würden wir das mit Selbstbewusstsein verwirklichen. Und dazu war der ganze Umweg da. Der ganze Umweg ist dazu da, dass wir dieses Selbst... Jetzt kommt, käme ein Wort. Entwickeln ist nicht gut. Ja, ich würde sagen, am besten erüben. Dass wir dieses Selbst, dieses wirkliche Selbstbewusstsein, nicht die Empfindung der Leiblichkeit, sondern ein wirkliches Selbstbewusstsein erüben. Das kann man nur erüben. Ein wirkliches Selbstbewusstsein kann nicht gegeben werden. Also ich kann nicht diese, sag mal, also du, ja, du hast noch kein Selbstbewusstsein. Hier, so, jetzt hast du es. Ja. Es geht nicht. Kann man nicht von außen bekommen. Kein Gott kann uns dieses Selbstbewusstsein geben. Und das wusste der liebe Gott schon von Anfang an. Deshalb hat er die ganze Sache inszeniert. Er inszeniert den Sündenfall, damit wir auf diesen Umweg gelangen, wo wir uns die Möglichkeit ist gegeben, nicht die Sicherheit, wo wir uns zu diesem Ziel wir können aufbrechen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, was für ein Message diese Kinder bringen. Ja? Verstehen Sie jetzt das? Sie bringen haargenau diese Botschaft. Macht euch jetzt endlich auf den Weg. Das. Und die wollen wir heilen. Also, wenn das nicht so schwarzer Humor wäre, ich glaube, dass die, wenn so solche Wesen gibt wie Engel, die schauen herunter und sie weinen und lachen sich aber auch tot. Ja, wenn sie uns anschauen, also unsere Raison resonieren und wie wir das jetzt machen und wie wir nicht verstehen. Das Nicht-Verstehen ist das ist ein ontologisches Nicht-Verstehen und das ist nicht meine, die ontologische Lüge, das habe ich geprägt, das Wort. Wenigstens glaube ich es. Aber die Ignoranz, das ist Zen geprägt und das ist nicht, dass ich etwas nicht weiß, dass ich weiß nicht zum Beispiel, wie man gewisse Funktionen integriert oder differenziert, das ist es nicht. Ignoranz heißt totale Ignoranz. Wir wissen nicht, wer wir sind, wir wissen nicht, wo wir sind, wir wissen nichts über die Welt, über die Wirklichkeit der Welt. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Das heißt ontologische Ignoranz. Und ebenso das Wissen, die Vidya, wie man das auf Sanskrit sagt, das ist auch nicht hier etwas, das wir wissen oder sogar hier etwas, sondern das ist ein Zustand, wie jemand gesagt hat, die Liebe. Ja, das ist ein Zustand des Wissens. Und das ist nicht im Kopf, nicht im Herz, kann man nicht lokalisieren. Das ist ein Seins, eine Seinsart. Das meine ich mit ontologisch, Seinsart. Und wenn wir nicht in diese Richtung gehen, ja, dann passiert das, was eben heute passiert. Wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie alle die Auswirkungen dessen, was wir alles nicht tun. Ja, die Ignoranz. Wenn man ein bisschen hereinschaut auf dieses Bild, was ich hier nur skizziert habe, dann weiß man, was heißt Avidya. Avidya ist die Ignoranz. Das ist nicht ein Mangel an Wissen. Verstehen Sie das? Es ist kein Mangel an Wissen. Also nicht alles wissen, sondern das heißt, was wir wissen, ist falsch. Alles ist falsch. Das ganze Wissen ist falsch. Das heißt Avidya. Nicht einmal den richtigen Blickpunkt, oder wie heißt das? Gesichtspunkt haben. Wir schauen alles im falschen Gesichtspunkt an. Was Wunder, dass das Ignoranz heißt. Ich möchte etwas über Kunst sagen, weil das Vormittag vorgekommen ist, als Brücke. Kunst ist irdisch. In der geistigen Welt gibt es keine Kunst. Was auch die Maler hier produzieren, über musizierende Engel. Ja. Es gibt keine musizierenden Engel in der geistigen Welt, weil sie keine. Erstens haben sie keine Instrumente. Zweitens haben sie keine Hände und keinen Mund, womit sie blasen. Ja? Deshalb gibt es dort keine Kunst. Und ich werde auch gleich noch sagen, da werden Sie, bitte, wenn Sie empfindlich sind, dann schnallen Sie sich an. Es gibt auch keine Liebe in der geistigen Welt, weil alles schon vereint ist. Da braucht man das nicht. Dann kann man verstehen, warum der Steiner sagt, Erde ist Planet der Liebe. Na, so könnte sein, ja, wenn man es genau anschaut, könnte sein. Warum? Weil wir hier getrennt sind. Deswegen. Und in der Trennung wacht die Liebe auf. Das. Natürlich kommt sie aus der Einheit. eine, weil wir einmal Einheit waren, nicht nur in der geistigen Welt, sondern sogar auf der Erde Einheit waren, also diese alten, ich sprach über diese alten Kulturen, die Menschen waren nicht von der Welt, von der Natur getrennt. Und das denken sie sich nicht so, also keineswegs so, dass, sagen wir, das, dieser Stuhl ist jetzt die Natur und ich bin jetzt nicht getrennt, also ich bin ganz naturnah jetzt. So. Das war es nicht, sondern nicht getrennt, das heißt, sie haben die Natur verstanden. Sie konnten noch lesen im Buch der Natur und deshalb konnten sie auch solche technologische Errungenschaften haben, die wir heute ohne Naturwissenschaft nicht hätten. Also dass jemand Metallurgie macht, ohne zu wissen, wie die Elektronenstruktur der einzelnen Metalle ist, das ist heute unmöglich. Und die, nicht nur, dass sie nicht wussten, dass solche Dinge wie Elektronen existieren, sie hatten auch nie reine Ausgangsmateriale gehabt, was die Grundbedingung heute ist, wenn jemand eine besondere Legierung machen will. Denken Sie, die haben nicht reines Nickel gehabt. Also, die wussten gar nicht, dass Nickel existiert. Ja, trotzdem haben sie es verwendet. Also, vereint. Kunst heißt die Brücke. Weil Kunst kann nur auf Erden sein. Sie können mir keine Kunst sagen, die nicht mit Stofflichkeit arbeitet. Sagen Sie mir eins. Nicht einmal die Erziehungskunst. Was übrigens für mich ein falscher Ausdruck ist, weil wir stellen ja die Kinder nicht aus. Stellen Sie, also das zur Kinderausstellung machen wir. Das hat unsere Schule produziert. Wir stellen sie irgendwie schon aus, die Kinder, aber nicht so. Nicht so wie in einer Bildergalerie oder Statuen. Ja, das, sondern es gibt schon etwas. Und ich weiß haargenau, warum der Steiner das Erziehungskunst genannt hat. Es hat viel Gemeinsames mit Kunst. Aber es gibt keine Kunst in der geistigen Welt, weil da kein Ton ist und keine Harfe gibt und keine Kehle gibt, keine Stimmbänder gibt, keine Hände gibt. Was brauchen wir noch zu tun? Kein Schauspieler ist in der geistigen Welt, denn der spielt mit seinem ganzen Körper. Sein ganzer Körper ist Instrument. Wenn er Schauspieler, das gibt es nicht. Ja? Und deshalb ist nur auf der Erde Kunst. Aber diese Kunst, die wird inspiriert von oben. Wenn sie nicht von oben, von oben. Das heißt, von dem Stern des Menschen, der unsere Antenne ist in der geistigen Welt, ja, da kommen die Sachen. Und deshalb ist die Brücke. Und deshalb hat eigentlich die Kunst so eine, oder sollte haben, die Kunst eine so zentrale Rolle in der Schule, in der Erziehung. Und zwar die richtige Kunst, nicht Kunstersatz. Das ist, wissen Sie, Kunstersatz ist, na, ich will nicht ganz grob sein, aber ich glaube, es ist schlimmer als nichts. Bist du daran nicht? Ja, also, wo man so tut, als ob man malen würde. Verstehen Sie? Oder so tut, als ob man rezitieren würde. Das ist es nicht. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Kunst anfängt und endet. Ich glaube, das kann niemand sagen, eigentlich. Auch der Schiller konnte es nicht so sagen, er hat nur ungeheuer gut das umschreiben können, was es heißt. Aber letztlich, wenn ich sage, dieses Bild ist für mich keine Kunst, und es kommt Erwin und sagt, ach, das ist so schön. Na, was tue ich dann? Sage ich, nein, das ist nicht so schön. Und sage, doch, es ist so schön. Und damit endet die Sache. Also die Regel, ob es, wie du gesagt hast, immer nachhinein, im Nachhinein. Hast du das gesagt? Oder jemand anders? Ich weiß nicht. Aber jedenfalls komponiert ein Bach nicht so, dass er so von seiner Augenecke immer auf den goldenen Schnitt schaut. Ist er schon da oder nicht? Ja, oder ein Bartok, der auch sehr viel mit dem goldenen Schnitt zu tun gehabt hat, der hat auch nicht gerechnet. Also jetzt haben wir 163 Takte und wenn jetzt noch so viel kommen, dann muss hier etwas geschehen. Bumm. Das ist nicht so. Es wird alles nachträglich gemacht und na, da will ich nicht hinein jetzt. Ja, sonst verirre ich mich im Urwald der Kunst und Kunsttheorien. Und das ist jetzt absolut nicht gewünscht. Aber Kunst ist deswegen beim Aufstieg und beim Herunterstieg. Ich meine, heruntersteigen Kinder in der Erziehung ist deswegen so wichtig, weil da, das ist eine Brücke. Die kommt aus dem Himmel und reicht bis zur Erde. Muss reichen bis zur Erde, denn es gibt nur stoffliche Instrumente, Musikinstrumente. Es gibt nur stoffliche Farben, stofflichen Pinsel, ja, und das sind stoffliche Hände, die das betätigen. Erde. Ja. Aber die Inspiration, wie, das kommt nicht von der Erde, auch nicht von dieser Erde, die wir geworden sind. Ja, dieses Mich. Ja, dieses Mich. Nicht daraus kommt es, es kommt von oben. Und beim Aufstieg jetzt auf den anderen Ast, da ist wieder die Kunst voran, oder sollte oder könnte voran sein, weil die jetzt von der Erde ausgeht, und da sieht man haargenau, dass die Kunst jetzt von der Erde ausgeht und nicht von oben, sondern nach oben zieht, nach oben, ja, ich würde sagen, nach oben strebt. Es ist wieder eine Betrachtung, die jetzt nicht am Platz ist. Aber sie ist wieder eine Brücke nach oben. Deshalb ist sie so ungemein wichtig. Wenn wir schon bei der Liebe sind, dann möchte ich auch sagen, das gibt es auch nicht in der geistigen Welt. Da braucht man es nicht, weil man sowieso vereint ist mit allem. Mit allen und mit allem, wenn überhaupt allem gibt. Nämlich da sind auch Dinge nicht. Können Sie sich vorstellen? Wir haben darüber gesprochen, vorgestern, dass nämlich die unterste Stufe der Geistigkeit sind das, was wir Bedeutungen nennen, und zwar Bedeutungen, Begrifflichkeiten nennen. Denkbare Bedeutungen, ich würde es so formulieren. Es gibt dann nicht denkbare Bedeutungen, die man nur fühlen kann. Damit unter anderem arbeitet mit solchen Bedeutungen jede Kunst. Deshalb kann man die Kunst nicht übersetzen. Ja? Also nicht einmal ein Gedicht kann man in eine andere Sprache übersetzen. Und nicht einmal in dieselbe Sprache übersetzen, was die schlechte Gewohnheit schlechter Lehrer ist. Die wollen immer ein gutes Gedicht, so mit deinen eigenen Worten, damit es ganz klar ist, was der Dichter eigentlich sagen wollte. Das ist ein Wort von Michael Ende. Er hat immer erzählt, er wusste schon als junger Mensch, Ein Dichter ist ein Mensch, der sich nicht gut ausdrücken kann. Deshalb macht er Gedichte. Dazu muss dann ein Lehrer kommen, der das klipp und klar aussagt, was eigentlich der Dichter sagen wollte. Er konnte nicht so gut. Ja? Und jetzt ist es, jetzt wird's klar. Ja? Wird erklärt. Ja? Und das ist auch mit, das geschieht auch mit anderen Künsten. Aber Gott sei Dank, also die Musikologen sind davon heute schon weggekommen, zu deuten wollen, was ein Musikstück sagt. In meiner Jugend bin ich dem sehr nachgegangen, weil mich hat das ungeheuer interessiert, was Musikologen über verschiedene Musikstücke sagen. Nicht nur Musikstücke, sondern einfach Musikmotiven, ein Hauptthema. Ja? Und da passierte zum Glück ziemlich am Anfang meiner Untersuchung, dass ich darauf gestoßen bin, dass zwei Musikologen gesagt haben, was das Hauptthema von Brahms zweite Sinfonie, erster Satz, was er da in Dvorak geschrieben hat, was dieser also so, das. Na, weißt du, was ich gefunden habe? Der eine hat gesagt, Todessehnsucht. Na gut, wenn jetzt nicht ich einen anderen gefunden hätte, der hat gesagt, fröhliche Frühlingsbrise. Na, da stimmt was nicht. Da kann man noch finden, was zwischen diesen zwei alles liegt. Ja? Sind die Extreme und dazwischen sind noch andere Deutungen. Da bin ich überzeugt worden, nein, das geht nicht. Also das, Gott sei Dank geht das nicht. Das ist auch sehr gut, dass es nicht geht, sonst brauchen wir gar keine Musik. Ein Musikologe würde das alles erklären können. Kein großes Orchester, große Chöre. Ein Musikologe kommt, stellt sich auf die Bühne, erklärt, erster Satz so. Ja. Kleine Pause, die Menschen räuspern sich. Ja. Kommt der zweite Satz, am Ende kommt der Applaus. Also, Kunst. Ja, ich wollte sagen, Liebe. Jetzt will ich wieder nicht meine Sache erzählen. Man kann, wenn man jemanden liebt, kann man nicht begründen. Verstehen Sie das? Man kann nicht begründen. Ich liebe Sie, weil Sie eine schöne Nase haben. Oder ich liebe ihn, weil er viel Geld hat. Das kann man, aber das ist keine Liebe. Ja. Oder es gibt keine Kausalität darin. Das Einzige, was ich sagen könnte, ich liebe dich, weil du es bist. Und dieses Du ist einzigartig. Und deshalb kann man es nicht charakterisieren. Man kann dieses Du nicht charakterisieren. Er ist so und so und so. Und, na, sagen wir etwas Schönes. Ja, können Sie mir etwas Schönes von einem Menschen sagen, den Sie lieben? Er ist so, so, also sagen wir, er ist 1,80 Meter, hat braune Haare, blaue Augen, eine griechische Nase und so weiter. Ja. Und finden Sie noch nicht mindestens 3 Dutzend solche in derselben Stadt, in Basel? Denn das haben Sie charakterisiert. Den einzigen, den kann man nicht charakterisieren. Einfach nicht. Und das ist etwas, was in der Pädagogik, auch in der Heilpädagogik, ungeheuer wichtig wäre zu wissen. Der König, Karl König, er hat gesagt, machen Sie im Hinblick auf die Anführungszeichen Behinderten, machen Sie keine Diagnosen.
Weil Diagnose ist, ich kenne dich nicht. Ich reihe dich in eine Typologie ein und damit ist die Sache erledigt. Ja? Das heißt, ich kenne dich nicht. Ganz einfach das. Und der hat das im Hinblick auf die Dörfler gesagt. Ich habe es schon erwähnt, also das wissen alle besseren Heilpädagogen oder Psychiater, dass kein Verrückter gleich einem anderen Verrückten ist. Ich habe noch 5 Minuten. Ja. Muss ich immer schauen. Diese Einzigartigkeit hat etwas hinter sich und das hieß, jemand hat gestern, Sie haben über die Mission gesprochen, stimmt das? Mhm. Ja. Nun, ich möchte auch über die Mission sprechen, aber auf etwas andere Weise, nämlich die Mission ist auch ein, die Mission sind wir. Nicht wir haben eine Mission, sondern wir sind diese Mission. Und damit kann auch die Mission nicht charakterisiert werden. Es ist nicht der Beruf. Es ist ein Wie. Das ist unsere Mission. Weil ich glaube nicht, dass man einen Beruf hat, der einzigartig ist. Ja? Also sagen wir, wir können sagen, der Präsident der Vereinigten Staaten. Denn ja, der ist doch ein Beruf, das ist keine Zeit. Na Gott sei Dank. Das ist keine zweite. Aber ich meine nicht das, sondern ich meine nicht Beruf und nicht einmal die Tätigkeit, die man aus ganzem Herzen ausübt, weil das könnte vielleicht auch ein anderer tun. Ja, jedenfalls, sondern das Einzigartige und die Mission ist nicht formulierbar, weil das Individuum nicht formulierbar ist, nicht einmal beschreibbar ist. Es ist auf einem Gebiet, wo keine Worte sind, und dazu kommen wir ziemlich rasch, zu diesem Gebiet, auch wenn wir jetzt sprechen. Ja, woher meine Worte kommen? Aus dem Wortlosen kommen sie. Ja, aus der Sprechintention, die noch nicht in Sprache ist, die noch weit weg ist. Man kann da sehr präzise sein. Thomas von Aquin hat 3 Stufen des Sprechens unterschieden, aber es gibt anderes, ich unterscheide schon mehr, und es gibt eine sanskritische Philosophie, Sprachphilosophie, ungefähr aus dem 10. Jahrhundert, die spricht über 7 Stufen, also wie das zum erklingenden Wort herunterkommt, von Stufe zu Stufe. Und es dauert überhaupt nicht, sondern es ist auch zugleich, aber trotzdem beginnt irgendwo da oben etwas und dann kommt es durch 7. Sie können 7 Stufen unterscheiden. Ist eine Kontinuität natürlich, deshalb sind die Sprossen an Zahl verschieden, wie wir unterscheiden. Aber trotzdem kann man sagen, ja, die Individualität ist die Mission und die kann nicht beschrieben werden. Die ist in dem Wie. Wie man, das Nächste ist, was man darüber sagen kann, der Stil. Ja. Weil der Stil ist einzigartig und auch nicht beschreibbar. Das muss ich immer wiederholen, weil man das nicht allgemein ist nicht allgemeines Wissen, dass wenn Sie in der Musik so gewandert sind und Sie hören ein Stück, das Sie nie gehört haben, aber Sie kennen den
Komponisten. Dann kann ich sagen, sofort nach einem Tag, kann ich sagen, Chopin. Wenn jetzt mich jemand, ein Musikologe vielleicht fragt, ja und woran erkennst du das? Dann frage ich ihn zurück, woran erkennst du Chopin? Ja. Woran? Er wird kein Wort sagen können. Kein Wort. Das Einzige, was man sagen hätte können, ich habe Chopin-Gefühl. Das. Ja? Oder nach einem Takt habe ich schon Chopin gefühlt, ja? Und damit ist es aus. Damit, man kann nicht beschreiben dieses, den Stil, auch bei Maler nicht. Ich meine jetzt die Maler, nicht den Komponisten. Man kann es nicht beschreiben. So hat jedes Kind seinen eigenen Stil. Und jeder Mensch. Und das ist zugleich die Mission. Seine Mission. Diesen Stil, mit diesem Stil die Welt zu bereichern. Ja, weil vor Chopin war kein Chopin-Stil. Denken Sie sich das einmal klar. Ja? Also das kommt zugleich mit ihm. So ist der Mensch. Deshalb ist es so wichtig, auch in der Pädagogik, dass man nicht sagt, also diese typologischen Ansätze, die greifen heute sowieso nicht mehr. Ich wunderte mich immer, dass sie überhaupt je gegriffen haben, so zum Beispiel die Temperamente. Die sind ja 2500 Jahre alt, alte Sachen. Heute sagen wir, die Lehrer, wir finden nicht mehr so die reinen Temperamente, sondern wir finden sie gemischt. Köhler sagt, drei sind anwesend, der vierte fehlt, das vierte Temperament fehlt. Aber dazu muss man gleich sagen, dass nach zwei Wochen sich das bei einem Kind ändert. Gott sei Dank, ja, weil die Mission oder die Individualität jetzt alle Typologien durchbricht. Das passiert zugleich. Das bemerken jetzt die offiziellen und akademischen Kinderpsychologen. Das muss ich immer erwähnen, weil das auch in der Schweiz zumeist geschieht. Also die Professoren sagen, ein Kind ist schon Individualität bei Geburt, von Geburt an. Ja. Jetzt machen Sie Typologie mit den Kindern. Manchmal ist das nützlich, aber letztlich eigentlich etwas ganz anderes. Na, jetzt gucke ich mal, ob ich etwas Wichtiges nicht vergessen habe. Ach, da sind noch viele Sachen. Aber das lassen Sie mich nicht vergessen, in der nächsten Stunde stützen. Stützen, dieses Wort. Dann sehen wir weiter. Ja, und auch, wir müssen eigentlich, Sie üben ja, oder wir üben ja mit Per. Also wir üben jetzt die Bewegungen. Die sind wunderbar. Und ich bin da sehr dankbar, dass Per das macht. Aber es gibt auch andere Übungen. Es gibt auch Bewusstseinsübungen. Die sind nicht so sichtbar. Leider, ich kann Ihnen nicht vormachen, wie er es kann. Ja, er kann diese körperliche Bewegungen schön vormachen, aber die Bewusstseinsübungen nicht. Und die Bewusstseinsübungen sind unerlässlich, damit wir auf die aufsteigende Branche, auf den aufsteigenden Ast dieser Parabel kommen. Bitte nehmen Sie das, wie Sie wollen. Sie werden finden, ohne das geht es nicht. Kann nicht gehen, weil diese Freiheit und Selbstbewusstsein kann nicht geschenkt werden. Nicht einmal der liebe Gott kann uns Freiheit und Selbstbewusstsein schenken. Wenn er es könnte, wahrscheinlich hätte er es schon gemacht. Aber kein Zeichen sehe ich dazu. So, jetzt gehen wir in die Pause.